wat.
Psalm 22. Bevor wir lesen, mache ich mal Matthäus und Johannes Evangelium auf. Ich lese alles vor. Wer schnell ist, der kann natürlich mitblättern. Matthäus 27, Vers 31. Ist heute, ich habe mich gefreut, so seit wir mit Psalm angefangen haben, so auf den Psalm hier. Ist ein ganz besonderer Psalm. Ist der Psalm, den Jesus gebetet hat am Kreuz. Und wir werden sehen, dass David wirklich erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, es waren rund 2000 Jahre, bevor Jesus am Kreuz starb, hat König David den Psalm geschrieben. Ne? Also hat Jesus noch nicht gekannt, aber er hat gewartet. Und er war erfüllt, wie alle Propheten, mit dem Heiligen Geist. Und so wie Gott das bei uns in unserem Leben macht, so hat er das auch bei den Propheten gemacht. Er hat die Zukunft gezeigt, wenn es wichtig war. So weisen die Propheten halt auf das hin, was Gott halt vorhat mit den Menschen. Und alle haben gewartet auf Jesus. Tausende Jahre lang. Seit dem Rausch im Schussgarten eben. Ne? Und ich liebe das so an Gott, dass er über die Jahrtausende uns nicht verlassen hat. Das hätte er machen können. Ne? Und trotzdem war jedes Jahr und jeden Tag, ob die Menschen ihn gerade geliebt haben oder gehasst haben, ja. Also es gab Zeiten, das wissen wir auch, weil Gott es sagt, wo nur ein einzigster Mensch Gottes nach Gott überhaupt gefragt hat. Die Rest der Welt hat gelebt, wie es wollte, in Sünde, ohne Bewusstsein für diesen Schöpfer, ohne zu fragen nach ihm. Und trotzdem ist Gott rangeblieben und er hat dann halt diese eine Person, die nach ihm gefragt hat, benutzt. Wir sind durch das Alte Testament schon durch. Wir haben gesehen, so diese Männer Gottes, das waren Sünder, das waren Menschen wie wir, ne? Schwach, einfach normale Leute, normale Frauen, normale Männer. Die waren nicht super heilig oder über dem Boden schwebend, sondern Menschen. Aber das Besondere, warum Gott sie benutzt hat und nur sie benutzen konnte, war halt, sie haben wirklich geglaubt, dass Gott ist und sie haben geglaubt, dass Gott gut ist. Deswegen haben sie sich entschieden, ihm zu suchen und ihm nachzufolgen. Das reicht Gott schon aus, um seinen Geist in den Menschen zu legen, zu sagen, und jetzt, da du mich suchst, wirst du mich auch finden. Und ich liebe das so, weil die Prophetien in der Bibel sind halt sehr spezifisch manchmal und sehr, sehr deutlich und sehr klar. Manche Prophetien, die kann man auslegen, aber es gibt halt viele Prophetien, so die da kann man nicht auslegen. Die sind entweder eingetroffen oder halt nicht. Ja, und wir werden heute sehen, Jesus am Kreuz. Lesen wir mal Matthäus 27, Vers 31. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, Und nachdem sie ihn verspottet hatten, also Jesus, zogen sie ihm den Mantel aus, legten ihm seine Kleider an und sie führten ihn hinab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann. Das wollte ich jetzt gar nicht alles lesen. Nee, wir machen was anderes. Wir fangen mal mit Johannes an. Johannes 19. Nee, wir fangen doch mit Matthäus an. Irgendwie habe ich mir was Falsches hier aufgeschrieben. Das ist ja ärgerlich. Na gut, lesen wir weiter. Vers 32. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, da gaben sie ihm Essig und Galle vermischt zu trinken. Als es kostete, wollte er nicht trinken. Und nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen es los. Ein Punkt, der heute kommt. Jesus hängt am Kreuz, Jesus wird ausgelacht, Jesus wurde bespuckt, uriniert, der Rücken ist aufgeplatzt, weil die damals diese Peitschen hatten, mit Glas und Steinen und spitzen Knochen drinne, ne? Und es war, der Rücken war danach wie gegartet, ne? So vom, der Sinn war halt, das Fleisch von, ja, von den Knochen zu lösen, ne? Es war sehr schmerzhaft. Der Bart wurde rausgerissen, bis man so ein, und er hat eine Dornenkrone aufgekriegt, und die Dornen waren halt nicht wie bei uns, die Rosen, sondern das sind halt so eine Büsche, die in der Wüste dort in der Gegend wachsen. Die Dornen sind halt so groß, ne? So ein, und mit dem Stock dagegen gehauen. Jesus war nicht mehr zu erkennen, sagt die Bibel, als Mensch, so in seiner physischen Gestalt als Jesus. Alles war angeschwollen und dick, das Auge war zu, ne? So ein, und Jesus konnte das Kreuz nicht mehr tragen, da hat die Kraft gefehlt, aber er musste halt diesen Balken selber tragen auf diesen Berg hoch. Ne? Jetzt haben sie diesen Kyrene eingespannt, haben gesagt, hey, jetzt machst du das, trag das Ding da hoch. Ne? Und Jesus hinterher. Und dann wurde er festgebunden an einem Querbalken. Ne? Und der Querbalken wurde angenagelt an einem Längsbalken. So. Und dann wurden lange Nägel genommen und wurden hier reingemacht. Und hier, genau zwischen den Gelenken. Ne? Also eine Hand, das ist Quatsch, weil dann hält dein Gewicht überhaupt nicht aus. Ne? So. Und dann wurden die Beine angewinkelt. Und dann war ein kleines Holzbrett unten drunter für die Beine, so, dass man nicht abrutscht. Ne? Und dann wurde Jesus aufgehangen. So. Und so wurden halt die schlimmsten Verbrecher halt bestraft damals in der römischen Zeit. Und es war sehr schmerzhaft. Ne? Und dieser Tod war halt deswegen nicht einfach nur ein Töten von jemandem bestrafen, sondern es war halt eine Folter. Ne? Weil das Problem war halt, dass der Körper irgendwann runtergesackt ist. Ne? Und hier sind die Nerven, die wurden durchtrennt, das war sehr schmerzhaft. So, und ist eine Menge Blut rausgeflossen. So, und wenn der Körper nach unten ging, dann hat man schwer Luft bekommen. Dazu kommt halt dieser starke Verlust an Wasser. Ja? Und dann hat sich Wasser um das Herz gebildet und das Herz ist angeschwollen. Ne? So, und im Endeffekt sind die Leute gar nicht verblutet, die meisten, oder durch die Wunden gestorben, sondern eher erstickt. Weil du musstest dich wieder hochziehen, um Luft zu kriegen. Ne? Aber das tat halt so weh und du hast halt so eine blöde Position, dass du halt nicht lange so stehen kannst. Ne? Also bist du wieder runtergesackt. So. War ziemlich brutal. Die Kreuzigung war den schlimmsten Tod, den die Römer damals erfunden hatten. Beziehungsweise haben sie das übernommen von einer anderen Kultur, ist aber jetzt wurscht. So ein bisschen verfeinert das Ganze. Ne? Also Jesus wurde nicht einfach nur getötet, Jesus wurde regelrecht zerfleischt. Ich habe das nie verstanden, so warum Jesus getötet wurde, so, ne? Aber wir wissen ja durch sein Wort, ich lese es. Und das Los über das Gewand, Vers 36. Und sie saßen dort, also die Wachen, ne, die Römer, und bewachten ihn. Und sie befestigten über sein Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer links, einer rechts. Aber die Vorübergehenden, die lästerten ihn und schüttelten den Kopf. Jesus, dieses Lamm Gottes, der sich selber dafür entschieden hatte, zu sterben, ne? Der da am Kreuz ist und hätte sagen können, jetzt reicht's mir hier. Tausende von Engeln wären gekommen. Hätte selbst absteigen können. Ne? Aber er war da und war halt das Schlachtschaf. Er war halt ein Schlachtlamm, dafür ist er geboren worden, ne? Um zu sterben. Aber die Vorübergehenden lästern ihn und schütteln den Kopf. Und sie sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich doch selbst, wenn du Gottes Sohn bist. So steig doch herab vom Kreuz. Und das waren die Priester damals in der Zeit. So die dem Volk erzählt haben, was der Gott der Juden denkt und sagt, was. Das waren die Schriften hatten, die Schrift ausgelegt haben, die Schriften erklärt haben und vorgelesen. Ne? Das waren die einzigsten, zu denen das Volk gehen konnte, um vom Gott zu hören. Ne? Die genau wussten, was in Psalm 22 steht. So, Das sind die, die da standen, Jesus anguckten und ihm verlacht haben. So, und gesagt haben, wir wollen dich nicht als Lamm. Du bist nicht das Lamm, das uns gefällt. Sie haben halt auf den Messias gewartet damals, weil sie hofften, der König, wenn er kommt, dann wird er die Juden weltweit als Volk hinmachen, ne? Und alle anderen Heiden ausrotten. So. Aber Jesus, sein Plan war das nicht. Ne? Steig doch herab, wenn du Gottes Sohn bist. Gleicherweise spotteten die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, der andere hat er gerettet, ne? Aber sich selbst kann er wohl nicht retten. Ist er nun König Israels? Ja, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt. Und wenn er Lust an ihm hat, na, dann hat er ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Alle schmähten Jesus. Davor war diese große Verhandlung, ne, und das ganze Volk, das geheilt wurde. Dämonen wurden ausgetrieben. So, und Jesus hat sie beschenkt und ernährt. Ne? So, und er hat ihnen einen neuen Weg gezeigt. So. Er hat ihnen die Schrift besser ausgelegt, als die Pharisäer konnten. Er hat gesagt, Jahwe, dieser mächtige Gott, er ist ein mächtiger Gott, aber nicht nur das. Er ist auch Vater. Das gab es davor im Denken der Juden nicht. Das hat Jesus gebracht. Er hat gesagt, das ist dein Vater. Und er sieht dich, Schöpfung, als Kind. Ne? Er, Jesus, der gesagt hat, es gibt nur noch ein Gesetz und das ist die Liebe, weil die Liebe alles erfüllt. Die Liebe erfüllt auch die 10 Gebote. Ne? Der gesagt hat, wenn jemand dich auf deine Wange schlägt, dann halt die andere hin. Ne? Ist egal, ob du gedemütigt wirst. Ne? Achte den anderen höher als dich selbst. Dieser Jesus, der ein neues Denken gebracht hat, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Dieser Jesus, der gekommen ist, so die Menschen angesehen hat, die schlimmsten Sünder und die krankesten von allen, perversesten von allen Menschen, die hat er angeguckt und war betrübt und hat gesagt, Mensch, das sind alles Schafe ohne einen Hirten. Die Pharisäer, die schicken Menschen, die Klugen und die Reichen kamen auch zu ihm und haben gesagt, warum gibst du dich mit den Sündern ab, mit den Huren, so, mit den Zöllnern? Und Jesus hat sie angeguckt und hat gesagt, na, die Kranken brauchen einen Arzt. Die Armen brauchen was. Nicht die Reichen, die haben alles. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, die brauchen keine Heilung. Die haben ja ihre Gesundheit. Deswegen bin ich gesendet worden zu den Ärmsten der Armen, zu den Elendsten unter euch. Jesus, der selbst die Menschen, die verstoßen waren von der ganzen Welt, die Aussätzigen, ne? Sowas wie Pest, wo er ist zu denen gegangen, hat sie berührt. Ne? Er hat nicht gerichtet, nach Äußerlichen. Und dieser Jesus, der gesagt hat, liebe deine Feinde. Nicht nur deine Freunde, sondern lieb sogar deine Feinde. Ne? Der wirklich niemandem was getan hat, sondern nur Licht war und einfach nur rein und gut. Ne? Seine Lehre, die befreit und gesegnet. Alle haben ihn angeguckt in dem Moment, ne? Und die Dunkelheit war da und alle haben ihn geschmäht. Außer eine Handvoll Menschen, ne? 500 vom ganzen Volk. Der Rest war da und hat Jesus angeguckt und gesagt, tötet ihn. Töte ihn. Das ist schon krass, oder? Wenn man sich vorstellt, der Schöpfer hängt da und seine kleine Schöpfung, die er einfach zertreten könnte, wie wir Ameisen, ne? Und er lässt sich das antun. Und auch in dem Moment guckt er die Menschen an und sagt, ja, und ich gehe den Weg komplett. Ich werde alles vollbringen, weil ich euch wieder bei mir haben will. Ne? Wäre ich Gott gewesen, wäre das alles anders gelaufen. Andere hat er gerettet. Ne? Jetzt kann er sich doch selbst retten. Und eben nicht, hätte Jesus sich selbst gerettet, hätten wir nicht mehr gerettet werden können. Das perfekte Lamm musste sterben, damit das die Unperfektheit was hat als Bezahlung. Ne? Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm waren. Und in Matthäus, das will ich noch lesen, in Johannes. Was habe ich denn hier? Johannes 19. Hoffentlich bin ich diesmal richtig. Ja, Vers 23, hoffe ich. Als nun die Kriegsknechte Jesu gekreuzigt hatten, da nahmen sie sein Kleider und machten vier Teile. Für jeden Kriegsknecht ein Teil. Und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht. Von oben bis unten in einem Stück gewoben. Nun, haben wir ein Problem. Entweder hat man vier Fetzen, ne, mit denen kannst du nicht anfangen. Vers 24. Da sprachen sie zueinander, okay, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Ne, hab nie verstanden, warum die das Untergewand von Jesus, ne, haben wollen unbedingt. Ich meine, das ist voller Blut und Schweiß und Dreck. Das ist ein Untergewand. Wollt ihr meine Unter... Nee, wahrscheinlich nicht, oder? So. Und ich glaube, sie haben es selber nicht verstanden, ne? Aber es war eine Prophetie. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber beim Kreuz Jesu und so weiter, brauchen wir nicht. Okay, Psalm 22. Mir war wichtig, das nochmal zu lesen, einfach damit es im Kopf ist, ne? So wie das bei Jesus war. Dem Vorsänger nach der Melodie Hirschkuh der Morgenröte, ein Psalm David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Habe ich das vorgelesen vorhin? Nein? Siehst du? Das Wichtigste hat gefehlt. Es war Matthäus. Das, was du vorhin gesagt hast. Ja? Naja, typisch. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, oder so ähnlich, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft den Elia! Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, es war ein Beruhigungsmittel damals, Betäubungsmittel, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Die übrigen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Kino. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Ne? Jesus hat dann gesagt, es ist vollbracht. Das sieht man im anderen Evangelium. Aber 2000 oder mehr, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgeforscht, Jahre vorher ist da ein Hirte, der König geworden ist, David. Und David hat seine Lieder im Geist geschrieben. Ne? Ganz viele Prophetien, die wir da sehen. Auch über den Messias vor allem. Das ist der Wahnsinn. Und er sitzt hier und schreibt in Psalmen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Das muss man sich vorstellen. Jesus hat, war am Kreuz und hat geschrien, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bis zu dem Zeitpunkt hat er immer, wenn er gebetet hat, Vater gesagt. Aber das ging nicht mehr. Weil der ohne Sünde war, hing am Kreuz für uns als Sünder. Da war Sünde in seinem Leben auf einmal. Nicht er hat gesündigt, aber er hat die Sünde für sich genommen. Damit wir ohne Sünde dastehen können. Und wir wissen das, was im Eden passiert ist. Und jeder, der Gott nicht kennt und nicht von neuem geboren ist, versteht das auch gut und weiß genau, wovon ich rede. Im Garten Eden war Adam und Eva und Gott, Kind, Vater. Ja. Dann kam die Sünde und die Trennung da. Und Gott konnte nicht mehr mit dem Menschen so. Und der Mensch auch nicht mehr zu Gott einfach so. Da war eine Spaltung da. Ne? Weil der Mensch gesagt hat, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich bin selber Gott jetzt. Ich entscheide. Und Gott hat gesagt, okay, dann musst du gehen. Ich habe es euch ja gesagt. Ne? Und auf einmal war es nicht mehr die Beziehung Vater-Schöpfung, sondern Gott und Schöpfung. Bis Jesus kam. Gott und Mensch. Ne? Erst Jesus hat wieder dieses Vater zurückgebracht. Ne? So wie es am Anfang sein sollte und wie es auch sein wird und jetzt ist für viele. Ne? Aber ohne Jesus Christus, ohne sein Blut, kannst du Gott nicht hören. Ich weiß, man kann sich das einreden und wir kennen das alle. Ne? Bevor ich Christ war, habe ich ziemlich viel Drogen genommen und ich habe sehr viel gehört. Ich habe mich mit Religion beschäftigt und die haben auch super viel gehört. Ne, jede Religion, wenn du reingehst, sagt, ja, Gott ist lebendig, Gott redet. Ne? Aber wir wissen, wie es ist, wenn man Jesus Blut akzeptiert hat und gesagt hat, okay, du bist mein Lamm, ich lege meine Hand auf dich und meine Schuld ist jetzt deine, stirb. So, wenn der Geist in einen kommt und wenn wieder diese Vater-Kind-Beziehung da ist, ne, wir wissen, wie das ist. Wir wissen, wie es ist, wenn Gott redet. Ne. Wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt und du gehst zu deinem Gott, ob es jetzt in der Bibel ist oder im Gebet oder sonst wie, ne, und auf einmal redet der Geist und du hörst es und du weißt, ich brauche keine Angst haben. Oder er kommt und sagt ganz klar, ich möchte, dass du in die Richtung gehst. Oder er kommt ganz klar, und das hat er oft gemacht, ne, so ein, und redet und verlangt irgendwas, was wir nie tun würden oder tun wollen. Wie oft ist Gott zu mir kommt und sagt, Stefan, ich will das für dich. Und ich sitze da und denke, bin mir nicht sicher, ob das dein Reden war. Ich frage lieber nochmal und warte nochmal auf Antwort. So. Ich weiß, früher hat Gott dann zu mir geredet und einmal, das hat mir überhaupt nicht gepasst, was er wollte. Und dann habe ich lose genommen. So, und habe gesagt, okay, ich muss jetzt nochmal ganz klar wissen, so bei irgendwie habe ich Unfrieden in mir. Ne? Innerlich wusste ich ja, das will er und das ist richtig, aber mir hat das nicht gepasst, sein Weg. Ne? So, also warf ich die Lose. Fiel ihm trotzdem noch sein Willen, ne? Aber selbst wenn nicht, ich wusste eigentlich so, dass es Gott ist. Ne? Und das hat er oft gemacht. So, und du hörst Gott, egal ob jetzt leise oder laut, ne? Unterschiedlichsten Arten, aber wir wissen genau, wann Gott redet. Und genau das, was er sagt, das passiert auch. Ich habe so viele Christen kennengelernt, die Bilder haben und Visionen und ne, immer Bilder haben. Augen schließen, oh, ich habe ein Bild. So, oder im Gottesdienst sitzen, oh, ich habe was für dich. So wie ein Freund von mir letztens gesagt, der in einer sehr charismatischen Gemeinde war, sie hat da einfach Lobpreis gemacht und der Christ neben ihr hat sie anguckt und gesagt, ah, du hast Kopfschmerzen, oder? Nee, eigentlich nicht. Doch, ich bin mir sicher, Gott hat gesagt, du hast Kopfschmerzen. Ne? So, nee, mir geht's eigentlich ganz gut, danke. So, das vielleicht dann für jemand anderen, oder war nicht Gott. Doch, du hast Kopfschmerzen, ne? So, und dann, nee, dann irgendjemand hier in dem Raum hat Kopfschmerzen. Das war eine Gemeinde von 100 Leuten oder mehr. War bestimmt jemand dabei, der Kopfschmerzen hatte. Ne? Das war nicht Gott. So, ja. Ich mache meine Augen zu und ich sehe ein Bild. Ne? Das ist nicht Gott. Aber das, was Gott sagt, das passiert auch. Ne? So, von daher bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, ja, Gott hat gesagt. Ne? Weil oft auf mein Fleisch was sagt. Oder mein Herz sich was wünscht. Ne? Das sind, aber Jesus war da und er wusste, was der Wille des Vaters war, weil er war ohne Sünde. Und wir haben Gott angenommen. Und wir sind gereinigt und wir haben den Heiligen Geist bekommen und wir sind eine neue Schöpfung und wir sind wieder Kinder Gottes. Das da oben ist nicht mein Gott, sondern mein Vater. Ich bin Prinz. Klingt total komisch, ist aber so. Ich bin adoptiert von ihm. Ich gehöre jetzt zu seiner Familie, so wie jeder andere auch, egal aus welcher Kultur oder Religion er kommt. Ne? Jesus, wenn du kannst alles Mögliche gewesen sein und geglaubt haben, aber wenn du Jesus findest und ihn annimmst in deinem Leben, dann bist du was Neues. Religionslos, wenn du es so willst. So, du bist wieder zusammen mit deinem Schöpfer. Eine neue Schöpfung, ein neues Erbe. So, und da ist Jesus und er liebte diese Verbindung zu seinem Vater. Und jetzt ist er aber da am Kreuz und das war, warum er geblutet hat. Das war, warum er gefragt hat, so, wenn es einen anderen Weg gibt, die Menschen zu retten, dann nimm den Kelch von mir. Jesus wollte nicht unbedingt ans Kreuz. Ne? Aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern deine. Und das ist das Schlimmste, was Jesus sich vorstellen konnte. Nicht mehr Gott zu hören. Getrennt zu sein und nur noch zu wissen, Gott. Diese Beziehung verloren zu haben zu diesem Schöpfer. Was denn, er ist hier und der ruft. Und Jesus hat am Kreuz gerufen, so, warum hast du mich verlassen? Ich rufe bei Tag, ich rufe bei Nacht, warum bist du nicht? Ne? Jesus wusste warum. Aber das ist der Psalm, den er hier zitiert. So, lesen wir weiter. Und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst mit den Lobgesängen Israels. Ja, auf dich haben unsere Väter vertraut und sie vertrauten und du hast sie errettet. Sie riefen und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauen sie und wurden nicht zuschanden. Und das gilt auch für uns. Und da bin ich so dankbar. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, hatte ich keine Sicherheit. Alles war möglich, alles hätte passieren können. Ja? Ich war ein Typ, der sich nie um irgendwas in Platte gemacht hat, von daher war es mir eigentlich größtenteils egal. Ne? So ein wird schon irgendwie war mein Motto. Irgendwie geht's immer. Und es stimmt ja auch irgendwie, ne? So ein, es geht immer weiter. So ein, ne? So ein, aber trotzdem war in mir drinne so eine ganz leise Schrei, so eine ganz leise Angst, die mich immer verfolgt hat. Ja? So ein, zum Beispiel Angst vorm Tod, Angst vom Alter, Angst vor einer Beziehung, ne? Angst vor Leben. Ich hatte keine Sicherheit, weil alles hätte mir passieren können. Und wir jetzt, wir haben unser Leben Gott gegeben, wir haben Neues empfangen. Und das ist doch herrlich, oder? Weil wir können vertrauen. Wir wissen, du bist beständig und du tust, was du tust, und das ist gut. Wir wissen, dass er uns belohnt. Ne? Von daher haben wir Ruhe. Egal, was kommt, es kann nicht schlimm sein. Weil Gott schon einen Ausweg hat. Egal, wer kommt, ist egal. Egal, was uns angetan wird, ist wurscht. Das Schlimmste, was ein Mensch uns tun kann, ist eigentlich auch das Beste gleichzeitig, wenn man es so sieht. Uns töten. Weil dann sind wir gleich bei unserem Schöpfer endlich und zu Hause. Und neu. Ohne Krankheit, ohne Sorgen, ohne Angst, ohne Tränen. Also können wir unsere Feinden angucken und sie lieben. Wir können unsere Feinde angucken und sie segnen, weil wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben ja schon alles. Und das kann uns nicht genommen werden. Jesus hat gesagt, du sammelst die Schätze im Himmel. Da ist weder Tod, noch Motte, noch Rost. So, ich beschütze das. Da gibt es keinen Räuber. Niemand kann dir das mehr wegnehmen. Wir haben so eine Sicherheit. Wir können vertrauen. Und deswegen können wir auch einfach leben, lieben, lachen und uns freuen. Wie Paulus sagt so, wir sind in allem frei und alles ist uns erlaubt. Da ist der Heilige Geist in uns, der nicht alles zulässt oder uns ein schlechtes Gewissen gibt, ja. Aber trotzdem ist Jesus sein Blut so mächtig, dass wir einfach in allem frei sind. Absolut zur Freiheit berufen, ne? Ist doch herrlich. Ich aber, Vers 7, bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen ihren Mund auf und schütteln den Kopf. Haben wir gelesen, oder? So, wie die Leute da sitzen vom Kreuz und Jesus gucken, angucken. Du bist nichts. Und überleg mal, na, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so. Es gibt Momente, dazu drücke ich eine Ameise. Warum auch immer. Ne? So läuft er lang und ich denke so, nö. Ne? Oder Spinnen. Ist auch schon passiert, dass ich eine Spinne einfach nehme und raussetze. Ne? So, oder eine Fliege oder eine Biene. Wenn eine Hummel bei mir oben ist, ich würde die nie umbringen. Ich versuche die irgendwie aus dem Fenster rauszubringen. Oder ein Schmetterling. Wer bringt schon einen Schmetterling um? Ne? So. Aber auch die Tiere, die mir nicht gefallen. Ne? Ich, keine Ahnung, das passiert oft, dass ich sage, ich verschone dein Leben. Ne? So. Aber ein Wurm. Wenn ich eine Made sehe irgendwo. Mir ist noch nie im Traum eingefallen, eine Made zu nehmen und die irgendwo hinzusetzen, damit sie weiterlebt. Ich weiß nicht warum, aber eine Made ist einfach zu wenig wert. So ist nicht genug wert, mir die Mühe zu machen, irgendwie Schritte für diese Made meines Lebens zu opfern. Zum Fenster oder sonst wohin. Es ist halt eine Made, es ist ein Wurm. Ich weiß nicht, die wird zermatscht. So, und weg ist sie, ne? Ich meine, es ist eine Made. So ein. Wir haben oben Mottenmaden, die krochen rum, ne? Jetzt hilft zum Glück dieses neue Mittel, so ein, ne, aber die sind einfach nur eklig, die weg. Fertig. Ich mag keine Motten haben, ne? Und genau das ist der Blick, die Menschen hatten, wie sie auf Jesus geguckt haben. Unwürdig, nichts wert. Ein Wurm. Und Jesus wird dann gesagt, ja, ihr seid so kostbar und so wertvoll in meinen Augen, dass ich mein Leben für euch gebe. So, auch wenn ich in euren Augen nicht viel mehr wert bin als ein Wurm. Eine Made. So, nicht wichtig. Nicht der Anstrengung wert. Jesus, der da hängt so und sein Leben opfert und unter Qualen ist so und seine Schöpfung anguckt, wie sie da unten ist und ihn auslacht. So, wie sie ihn verachtet, wie sie ihn belächelt. Ne? Kennt ihr, ich kenne diese Menschen. Das sind die Menschen, die ich nicht so mag, sondern die dich so angucken. Ne? So, sollen sie was sagen? Oder was weiß ich, ne? Aber dieses verachtende Kopfschütteln wie du wohnen. Ne? Aber hier ist der Schöpfer, ne? Und die Menschen gucken ihn so an. Und das ist doch so, oder? So viele Menschen habe ich kennengelernt, die glauben, dass es irgendwas gibt und die glauben auch nach dem Leben, nach dem Tod. Aber im Schöpfer, wenn sie das hören, ne, ihn auch kennenlernen wollen, so da schütteln sie mit dem Kopf in Verachtung. Ne? Oder lachen ihn aus. Ne? Habe ich auch gemacht. Ne? Ich habe das schön verpackt dann äußerlich und habe gesagt, du kannst doch glauben an was du willst, ich bin da sehr tolerant. Ne? Nur ich will damit nichts zu tun haben. Habe ich oft gesagt, wenn irgendwelche Sekten da zu mir kamen oder so. Ne? Ja. Und so waren auch die Menschen dort, so waren wir und so waren alle. Ne? Im Endeffekt Gott auslachend und verachtend. Ne? Verspottend. Du bist nicht wichtig, du bist in meinen Augen Wurm. Warum soll ich meine Zeit mit dir verschwenden? Nicht kennenlernen. So ein wird schon werden. Ja. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Lustig, oder? Das ist doch ein Zitat, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten erzählt haben vom Kreuz, oder? Die müssten doch ihre Schriften kennen. Psalm 22. Den wussten sie auswendig. Das war der Psalm, wo sie gesagt haben, der Messias. Ne? Und sie sitzen da und gucken Jesus an und sagen genau das. Ne? Sie hören Jesus rufen, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Zitat aus Psalm 22. Und sofort, die wussten genau, wie es weiterging. Manchmal, es war so Sitte, dass man den Anfang des Psalms gesagt hat, ne? Und im Kopf ist man dann weitergegangen. Die wussten genau, was alles passiert. Ne? Wir werden das Gewand noch sehen, das verlost wurde. Von Heiden, die mit Gott überhaupt nichts zu tun hatten. Ne? Sie stehen da und es passiert einfach, sie können sich nicht wehren. Ne? Weil Gott gesagt hat, genau so muss es sein. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Geht's weiter. Du warst meine Zuversicht schon von meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Und wir sehen das auch in Gottes Wort, dass Jesus von Anfang an mit seinem Schöpfer war. Ganz eng verbunden, ganz nah, ganz intensiv. Für ihn war nicht Josef der Vater, sondern immer Gott. Als er 12 war und in Jerusalem geblieben ist, ne, und die Weisen und großen Lehrer dort belehrt hat und unterwiesen hat in Gottes Wort, ne, da und seine Eltern total aufgeregt kamen, Mensch, wir haben dich überall gesucht, ne? Wo warst denn du? Du kannst doch nicht einfach so abhauen, ne? Und Jesus sagt, na, wisst ihr denn nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Jesus hatte schon immer vom Mutterschoß an diese Verbindung. Ja. Bin ich ein bisschen eifersüchtig. Ich verliere die Verbindung oft. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere vom Baschan, umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Die dunklen Mächte, die ihn gezerrt haben, die ihn an ihn korrupt haben, die gesagt haben, lass es. Auch die haben ihn verspottet und gesagt, ha, jetzt hängt er am Kreuz, das war's wohl. Ha? Haben den Plan nicht verstanden. Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Naja, er hat doch gesagt, ich habe Durst. Weil dieses Wasser, was das Herz schwillt an und das Wasser es bildet sich immer mehr Wasser in den Räumen des Herzens und irgendwann passiert oft, dass es dann ja, reißt. Ja. Hast du auch gesehen, als sie Jesus durchbohrt haben mit dem Speer in seinem Herz, ne, da kam Blut und Wasser raus. Qualvoll. Dieses ganze Gewicht, das hängt und die ganzen Gelenke sind ausgekugelt. Der Arm, habe ich mal nachgelesen, war 20 Zentimeter länger nach der Kreuzigung als vorher. Eine Streckbank. 20 Zentimeter. Ich will mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist so viel länger. So ein, er konnte seine ganzen Knochen sehen, ne? Die ganzen Gelenke, die rausgekugelt waren. So ein, da war keine Kraft mehr, da war nur Schmerz. Und genauso, was. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Ja, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Durchbohrt. Das gab es damals nicht. Es gab keine Kreuzigung 2000 Jahre vorher. Erst 600 Jahre vor Christus wurde das sich ausgedacht. Davor gab es diese Art von Folter und Tod nicht. Ja, mit den Händen und Füßen durchbohren. So von irgendeinem Volk, das ich vergessen habe. Ich kann gerne mal nachgucken, wen es wirklich interessiert. Aber das hier wurde 2000 Jahre vorher geschrieben. So, meine Hände und meine Beine sind durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Oh, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Ist doch krass, oder? 2000 Jahre vorher. So sieht David im Geist schon die römischen Soldaten, wie sie das Gewand verlosen, ne? Das Untergewand, so, und seine anderen Sachen aufteilen. Und die hatten damit überhaupt nichts zu tun. Die haben bestimmt nicht versucht, irgendwie die Prophezeiung zu erfüllen. Ne? So, dem war Jesus doch total Schnuppe. Das war irgend so ein Juden. Ne? Sollen die doch sterben. Das waren denen echt Boogie. Ne? Und das ist interessant, weil die Kreuzigung kannst du nachlesen in der Bibel. In allen, nicht in allen Einzelheiten, aber in vielen Einzelheiten. Ne? Aber du kannst sie auch nachlesen von den römischen Soldaten. Also von dem Kaiser, der alles aufgeschrieben hat. Es wurde ja damals alles, jede Hinrichtung wurde dokumentiert. Die Schriften gibt es auch noch. Zum Teil in Bibelmuseen oder in geschichtlichen Dingen. Es waren ja auch viele Heiden, die nicht religiös waren, aber die trotzdem Jesus' Leben verfolgt haben. Als Philosoph, als Prophet, so und als nicht Prophet, aber als Geistlicher, ne? Er hatte ja ganz viele neue Ansichten. Da war einer, das war ein Heide, Nikodemus? Nee. Das war ein anderer. Nikolaus, Niklas, Niklos, Nico, Nico, ach, ist egal. Hat ganz viele Bücher geschrieben über das Judentum, über die Zeit Jesu, und da war auch Jesu mit dabei. So, ich kann nochmal nachgucken. Fällt mir nachher wieder ein. Ich habe es noch irgendwo hier aufgeschrieben. Aber jedenfalls kannst du seine Schriften heute auch noch lesen. Und der hat Jesus nicht als, und auch die Jünger danach hat er dokumentiert, und er hat das nicht gesehen als, von Gott, sondern eher als geschichtliches, ne, interessantes Ereignis. So. Und da gibt es Hunderte, Tausende von Schriften damals, die Geschichte geschrieben haben, was passiert ist. Und du kannst alles nachlesen, sogar was die Soldaten gemacht haben. Ne. So. Wer zweifelt, einfach mal googeln. Dich mal reinbegeben in alte Geschichtsbücher. So. Da steht eine Menge. Ich kann alle meine Gebeine zählen und sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und sie werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde, und errette mich aus dem Rachen des Löwen. Das ist die Kreuzigung. Und jetzt geht der Psalm über zur Auferstehung Jesu. Er ist gestorben. Ist begraben in so einer Höhle. So 3 Tage war er tot und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Haben wir vorhin noch gelesen, ja, du, der du in 3 Tagen den Tempel abreißen willst, ne? Und neuen Tempel bauen willst, einfach so, ne? Hat er gemacht. So 3 Tage lang war er im Totenreich und hat gepredigt. Hat Sieg gefeiert. Hat gesagt, es ist vollbracht. Glaubt jetzt. Nehmt mein Opfer an. Ich habe den Tod besiegt. Die Sünde ist nicht mehr. Ne, und nach 3 Tagen ist er auferstanden, hat sich gezeigt, und hat erfüllt und unterschrieben damit. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meine Brüder deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die Gemeinde sind wir jetzt. Jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, ein Teil von diesem Tempel. Jesus hat diese Religion abgerissen mit seinem Tod. Wir sehen das, als er am Kreuz hing und sagt, es ist vollbracht. Da schließt er seine Augen und stirbt. Ne? Und auf einmal ist eine Dunkelheit da und ein Erdbeben. Ne? Und dieser Vorhang zerreißt. Dieses Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte, um mit Gott zusammen zu sein. Ne? Dieser Vorhang ist gerissen. Und keiner ist gestorben, obwohl er die Bundeslade gesehen hat. Jesus hat damit gesagt, der Tempel, wir brauchen das nicht mehr. Auch das Judentum selber, so brauche ich nicht mehr. Ne? Sondern ich selber reiße den Tempel ab. Und der neue Tempel ist anders. Eine neue Schöpfung, geistlich. Eine Gemeinde, ein Leib und erstes Haupt. Ne? Ich bin so dankbar dafür. Stell mir vor, wir müssten jetzt Lämmer schlachten und zum Judentum uns da beschneiden lassen und die ganzen Gesetze halten und ne, das ist schon echt ein hartes Leben. Ich kenne einen Juden, der wirklich sehr streng ist. So, der lebt nicht nur nach den Büchern Mose, sondern auch nach diesen. Sorry, mein Namensgedächtnis. Das ist halt meine große Schwäche. Hm? Danke, den Talmud, ne? Was die Schriftgelehrten und die Pharisäer zusammengestellt haben. Mehrere Gesetze, um ja, das, was den Christen auch passiert ist, durch die Kirche. Ne? So eine Phrase drumherum um das Eigentliche. Und im Endeffekt macht es dich blind für das Eigentliche. Ne? Sondern es geht nur noch um dieses Konstrukt, das da gebaut wurde, mit viel Hingabe und Liebe. Ne? Müssen wir nicht, wir sind in allem frei. Ich darf Schwein essen, bin ich froh, echt. Ich esse gerne einen Schnitzel oder eine Wurst. So, ne? So, für uns gibt es nichts Unreines mehr. So, wir sind der Tempel Gottes. Und was uns heilig ist nicht, dass wir irgendwie toll sind oder besonders oder besser als alle anderen Menschen, die Gott nicht haben, sondern weil der Heilige Geist in uns wohnt. Das ist die Bundeslade, das ist die Präsenz Gottes. Das ist das, was den Tempel heilig macht. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn doch. Und kennst du das? Das ist eine Erinnerung an mich immer. Wenn ich sowas lese, denke ich, ja, irgendwie habe ich schon wieder vergessen, dass ich eigentlich allen Grund habe, glücklich zu sein und dich zu loben. Dass ich eigentlich super reich bin und so viel habe. So, dass du da bist in meinem Leben und wirklich wirkst. So ein Leben voll Lob und Preis. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Und ja, auch da müssen wir drauf achten. Ne? Er ist zwar unser Vater jetzt, aber trotzdem ist er der große heilige Schöpfer, der das ganze Universum, alles was drin ist, gemacht hat. Er ist nicht einfach nur meine Familie so hat, irgendwie diese Engel, ne? Hier. Glücksengel, holst du raus, wenn du brauchst, und, ne, oder, nee, irgendwas im Auto, diese Heiligen, die da rumstehen, ne, und dich deine Autofahrt beschützen, oder dein Getriebe, ich weiß nicht, was die wirklich machen, so ein Taschengott, ne. Ich lebe ohne Gott, aber ich habe ihn irgendwie immer ein bisschen mit dabei, und wenn ich ihn wirklich brauche, dann hole ich ihn halt raus, ne, aber Gott ist Gott. Wir werden vor ihm knien, nicht er vor uns. Weil er ist der König und der Schöpfer. Was er sagt, ist passiert, nicht dass wir sagen. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut. Das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, da hört er ihn. Deswegen sollen wir Gott auch fürchten. Scheue dich vor Gott, weil er nur das Gute sucht für dich. Und das ist so interessant, dass dieser mächtige und große Gott echt nur unser Bestes will. Er hat das Wertvollste, was er hat, aufgegeben für uns. So, weil er einfach nichts sich mehr wünscht, als dass wir wieder mit ihm zusammen sind. Echt und ehrlich und einfach. Was für ein Gott. Er ist der uns nicht verachtet. Er ist der uns nicht schmäht. Er ist der uns nicht verabscheut, sich nicht schämt für uns. Und selbst wenn wir uns total daneben benehmen als Mensch, ist doch unser Schöpfer da, der sich nicht schämt. Weil wir Jesus haben, weil wir wieder da sind, wo wir sein sollen. Er schämt sich nicht für uns. Und das ist so oft, dass ich mich für Jesus schäme, weil irgendein Mensch mich anguckt und warum auch immer mich verabscheut dafür, dass ich Jesus angenommen habe für mich. Ich zwinge niemanden. So, ich glaube, die Christen sind die einzig toleranten Menschen in der Welt. Nee, das war Quatsch. Aber wir Christen sind wirklich von Religion her die tolerantesten. Die, die wirklich, wie nennt man uns, fundamental und fanatisch, ne? So, ja, ich bin fundamental, ich habe ein Fundament. So, auf den kann ich bauen, das bleibt so, das ist unbeständig, das ist beständig, ne? Unveränderlich. Und ich bin froh, dass ich ein Fundament habe, das sich nicht ständig verändert mit der Zeit. Ne? Nee, ich habe ein Fundament, auf das baue ich. Das widerspricht sich in meinen Augen nicht. Und das ist vor 10.000 Jahren, nee, so lange sind wir noch nicht, auch vor Tausenden von Jahren war es so. Und in der Ewigkeit ist Gott so. Und da bin ich froh. Endlich jemanden, der sich nicht verändert, der sich selbst treu sein muss. So, ne? Ich beschwere mich da nicht, das ist das, was ich gesucht habe. Und ja, mein Fundament ist Jesus Christus. So, und ich bin da extrem fanatisch. Ich möchte noch tiefer gehen und ihm noch mehr folgen. Ich möchte mehr und mehr so werden wie er, weil er ist Liebe. Ne? So, ich soll meinen Feind lieben. Ich soll für die Regierung beten. Ich soll ein gutes Zeugnis sein. Ich soll die Liebe leben. Das ist der Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Uns allen, die von neuem geboren sind. Leb die Liebe. Und das ist doch schon genug, oder? Ich bin froh, dass Gott uns nicht noch ein Gesetz gegeben hat. Mit dem werde ich mein Leben lang zu tun haben. So, mein Leben zu geben für jemand anderen. Und nicht nur um mich, ne? So, nicht verletzt zu sein, weil mich jemand bekränkt, sondern zu sagen, ich vergib dir, es wurscht. So, gut. Ja. So, den anderen höher zu achten als ich selbst. So, was ist daran falsch? Und wenn ich als Mensch mich dafür entscheide und sage, das ist mein Weg, den ich liebe, den ich gehe, bis ich bei ihm bin, so, warum gucken mich da Menschen an und sagen, das ist aber nicht gut. Ne? Ich bin ja tolerant, man kann ja glauben, was du willst, aber das ist zu extrem. So, ich frage mich, ich lasse die doch auch in Ruhe. Und wenn die sagen, ich glaube nicht an Gott, dann sage ich doch, okay, ist deine Entscheidung. Wenn die sagen, Jesus Christus ist Kacke, dann sage ich, okay, ist dein Blick. Wenn sie sagen, ich glaube aber an ein gemischtes Christentum mit anderen Religionen, dann sage ich, okay, ich nicht. Ne? Gott hat uns ja nicht zu Marionetten gemacht, sondern er möchte, dass wir freiwillig lieben. Dass wir freiwillig für unseren Vater entscheiden. Freiwillig sagen, ja, ich möchte mit dir zusammen sein, Schöpfer. Ich möchte, dass du wieder Gott bist. Ich möchte, dass du der bist, der auf dem Thron sitzt. Du sitzt da, aber ich möchte es auch annehmen. Ne? So, ich will dir vertrauen. Dir folgen. Ne? Wir sind die tolerantesten von allen, weil Gott uns lehrt, dass es nicht an uns liegt. Genauso wie er die Menschen akzeptiert mit jeder einzelnen Entscheidung, ob es ihm gefällt oder nicht, genauso sind wir gezwungen zu akzeptieren. Deswegen wirst du mich auch nie sehen, dass ich jemanden überrede, zu Jesus zu kommen. Weil es überhaupt nicht geht. Es geht schon, man sieht das in Sekten, es funktioniert. Wir können ganz clevere Sachen uns ausdenken, wie Menschen manipuliert werden. So ein Und dann sind es halt Zombies, ne? So lebende Tote, die da irgendwie ihren Glauben verbreiten und gut. Aber doch nicht wir, oder? Sein Tempel hat keinen Namen, außer seinen Namen. Ne? So, sein Tempel hat kein bestimmtes Äußeres, sondern es ist Gott, der in uns wohnt, für den wir uns entschieden haben und wieder mit unserem Schöpfer zusammen sind. Und wir alle werden nach Hause kommen und eine Familie sein. Ne? Ist doch herrlich, oder? Ich finde das schön. So, diese Freiheit, dieser Gott. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Jesus hat es gesagt, oder? Wer sucht, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer fragt, der wird auch Antwort bekommen. Und genauso möchte auch Jesus dich und mich sehen und hören, dass wir kommen und sagen, okay, dann red doch. Dann zeig mir doch, wie du bist. Und er verachtet uns nicht, sondern kommt. Vers 26. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Und ja, ich merke das, wenn ich mit Jesus zusammen bin und meinen Blick auf Gott habe und ein Leben führe im Vertrauen zu ihm, habe ich Geschichten, habe was zu erzählen. Dann bin ich begeistert, habe einen Lobpreis auf meinem Mund. Ne? Dann ist Gott so lebendig, so wie nie zuvor. Ne? So. Aber wenn ich ihn nicht vor Augen habe, wenn ich ihm nicht vertraue in irgendeiner Situation, wenn ich mich abwende, so, dann was ist denn dann mein Loblied in der Gemeinde? Ne? Was ist das Loblied, was lobe ich und ehre ich und mache ich laut? Ne? Alles das, was wir sagen, das hat ja einen bestimmten Wert, sonst würden wir uns ja nicht die Mühe machen, die Worte zu wählen. Ne? So, und worüber erzählt man? Ne? Das, was wir erzählen, das ist doch das, was im Herzen hat Jesus gesagt. Und ja, ich verstehe das total. Ne? So, und was ist es, worüber ich mich freue? Ne? So, ich kenne die Zeiten, wo es Gott ist und ich kann nicht mehr als nur über Gott reden, ne? Und bin glücklich damit. Und ich kenne auch die Zeiten, wo er kaum einen Weg in meinen Mund findet. Ne? So. Weil mir andere Sachen halt wichtig sind. Aber nee, ich will nicht schweigen in der großen Gemeinde Gottes, sondern ich möchte ihn erzählen und preisen und loben. Ne? Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Und Jesus hat ein Gelübde abgelegt. Einen neuen Bund. Einen Vertrag. Und Jesus hat unterschrieben mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und erfüllt ist der Vertrag dann, wenn er wiederkommt. Die Elenden sollen essen und satt werden. Das ist der Vertrag. Das Gelübde. Die den Herrn suchen, werden ihn loben und euer Herz soll ewig leben. Ne? Das ist doch der Vertrag, den Jesus mit uns gemacht hat. Pass auf, Jung, ich sterbe für dich und bezahle für deine Schuld. Okay, ich gehe für dich in den Knast. So, ich trage für dich die Last, okay? Und du bist frei. Du musst es annehmen oder nicht. Wenn du es annimmst, bist du freigesprochen von deiner Schuld. Alles ist erlöst. Alles ist ausgelöst. Alles ist bezahlt für dich, okay? Willst du oder nicht? Ach, das ist auch jetzt kompliziert. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das ist ja schon ein ganz schöner Schritt. Lass ich jetzt für mich bezahlen oder bezahle ich die Schuld selbst, die ich ja nicht bezahlen kann, wenn ich es glaube? Ein Geschenk einfach so annehmen. Ach nee, ich glaube, da ist ein Haken. Typisch deutsch, ne? Nee, das ist menschlich. So ein. Aber Jesus hat den Vertrag gemacht und er hat ihn fertig geschrieben und er ist fertig. Verändert sich nicht mehr. Der ist gesetzt und wir müssen unterschreiben oder es halt lassen. Und wer den Vertrag unterschreibt, der erhält Folgendes. Wir kriegen zu essen. Jesus hat es gesagt, ich bin das Brot des Lebens und wer mich isst, der wird nicht mehr hungern. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, so der wird nicht mehr dürsten. Also wir bekommen das, was wir brauchen, um zu leben und zu funktionieren. Ne? So, geistlich natürlich, aber auch physisch. Wir werden satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Also im Vertrag steht nicht, wir werden ihn loben, nur weil wir von neuem geboren sind, sondern die, die mich dann suchen, also die, die auch mit mir zusammen sein wollen und mich kennenlernen wollen und mich wirklich lieben, so wie man nun mal eine Braut liebt oder einen Bräutigam, so ein die werden Segen empfangen. So viel, dass sie einfach nur loben können. Aber wenn ich lobe, dann vermisse ich nichts. Ne? Bin ich dankbar, dann habe ich irgendwas erhalten. Ne? Und Jesus hat es so gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihnen, der wird Frucht bringen. Ne? So ein Segen. Volles Leben haben. Glückselig sein. Ne? Und drittens, euer Herz soll ewig leben. Wir bekommen ewiges Leben. Sieg über Sünde, Sieg über Tod. Und das ist doch schön, weil das, was wir bekommen, weil er ist ja gestorben. Vers 28. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Das ist doch schön, oder? Die Juden haben damals gesagt, die Heiden, das ist Abschaum, das ist Dreck. Haben die den Heiden gesehen, sind sie auf der anderen Straßenseite. Ne? Wurden sie berührt, mussten sich erstmal reinigen. Ne? So ein Jesus war anders. Jesus ist zu den Heiden gegangen und hat gesagt, ey, ich habe Hunger. Jesus ist zu uns gekommen und hat gesagt, komm zu mir, ich habe Essen. Ja. Und ja, Jesus hat gesagt, als Missionsauftrag geht ans Ende der Erde. Ne? Erzählt jeden, dass sie ein Geschenk von Gott haben, wieder zu ihm zurückzukehren. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Da bin ich so dankbar für. Es zählt nicht mehr, ob ich Jude bin oder Deutscher oder Römer, sondern ob ich zu Jesus gehöre oder nicht. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Und ja, Gott bleibt Gott, ob man nun ihn zum Gott macht in seinem Leben oder nicht. Weil am Ende wird man sterben und dann passiert Folgendes. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde, vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die im Staub hinabfahren, also sterben. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Im Endeffekt wird auch der mächtigste Mann oder die mächtigste Frau in der Welt, das mächtigste System oder sonst irgendwas, sterben. Es gibt, hat man gehört, es gibt, ja nee, ist ein Standardspruch. Aber naja, es gibt so eine Statistik, ich mag es trotzdem nicht, ich erzähle es trotzdem nochmal, aber es gibt eine Statistik, dass die Todesrate der Menschheit 100% beträgt. Das ist ziemlich hoch. Ich mag das, weil ja, alle werden irgendwann sterben, das ist so. Du machst die Augen zu und bumm, bist beim Schöpfer. Und er sagte, die Großen der Großen, auch die werden ihre Knie beugen und dem wahren Gott und König ja, anerkennen müssen. Es kommt was. Ich bin froh, dass für mich nicht das Gericht kommt, sondern zu Hause. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ich habe noch niemanden getroffen, der seine Seele lebendig erhalten kann. Von sich aus. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden, das sind wir, und sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Das letzte, was Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, das ist es auch. Und ich möchte zum Schluss noch eins lesen, das wurde auch ein paar tausend Jahre vorher geschrieben, Jesaja 53, ein paar hundert Jahre vorher, bevor Jesus gekreuzigt wurde und so weiter. Das sind ein paar Seiten weiter, wenn ich es jetzt finde. Da ist es. Jesaja 53. Jesaja war ein Prophet, also ein ganz normaler Typ wie du und ich, der aber Gott geliebt hat und seinen Schöpfer gesucht hat und gesagt hat, ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass es dich gibt. Ne? Und er hat gesagt, und wenn du willst, dann benutze mich. Und Gott hat in sein Leben geredet und ein Prophet ist eigentlich nicht mehr als ein Sprachrohr. Wir alle sind, alle wiedergeborenen Menschen sind Propheten, wenn du es so willst. Das ist nicht, das hört sich natürlich durch Filme und so komisch an, ne? Ein Prophet, so ein total verrückter Typ oder so, der total komische Sachen macht und ne? So ein, aber ein Prophet ist eigentlich nur der, der irgendwas empfängt vom Schöpfer und das weitergibt. An die Gruppe von Menschen, denen es geben soll. Dann bist du ein Prophet. Ne? So. Und hier ist so ein Mann und Jesaja. Und er ist auch ein Prophet. Er ist jemand, der Gott gesucht hat und an ihn geglaubt hat. Also hat er empfangen. Also, weil er so mit der Einzigste war, damals in seiner Zeit, der nach Gott gefragt hat, so ein, war er hat die beste Wahl für Gott dann. Ne? So ein. Und Gott hat gesagt, okay, pass auf, Jesaja, ich sag dir ein paar Sachen, die du meinen Kindern hier sagen sollst. Und Jesaja wurde benutzt, um das Evangelium zu erzählen. Das noch dann 1000 und ein paar hundert Jahre später erst passieren sollte, aber so ein, und das ist total krass. So ein, lest mal. Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Sprössling, wie eine Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und er hatte keine Gestalt, er hatte keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Hier geht es um Jesus gerade. Jesus war nicht besonders hübsch. Also jetzt nicht so, dass man ihn anguckt hat und gedacht hat, wow, das ist ein Führer. Ne? So will ich auch sein. Also Jesus war unscheinbar. So, Jesus war von, vielleicht hat er auch eine quietschige Stimme gehabt. Hier steht, wir haben ihn angesehen und da war keine Gestalt. Also das war jemand, den man, wenn er vorbeigegangen ist, an den hat man sich nicht erinnert. Kein bleibender Eindruck, so vom Äußerlichen, ne? So, keine Gestalt, keine Pracht, nicht besonders schick oder irgendwas Herausstechendes, wo du sagst, wow, ne? Eine Radiosprecherstimme wenigstens. Oder ne, wenn du gehört hast, nicht umgedreht hast, wow, was ist denn das für eine Stimme? Oder diese Haare wie Absalom, ne? So, wow, so eine Haare hätte ich auch gern, ne? So, nichts Vergleichbares, keine Pracht, keine Gestalt. So war Jesus. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Die Jünger haben ihn gesehen und vielleicht war er so ein kleiner Knirsch, so wie Paulus. Paulus war so ein kleiner, hässlicher Mann mit einer komischen Stimme, laut diesen Geschichtsschreiber, der gesagt hat, ich verstehe überhaupt nicht, warum die den alle nachfolgen, den Paulus, warum da hören. So ein kleiner cholerischer Typ. Aber Paulus hat so viel erreicht. Gott hat so viel erreicht durch Paulus. Und das liebe ich so. Was hat Jesus gesagt? Ich habe mir die Dummen ausgesucht. Und die Armen. Um den Reichen zu zeigen, wie mächtig ich bin, und um den Klugen der Welt zu zeigen, wie klug ich bin. Und da bin ich dankbar. Jesus hat nicht irgendwie den besten Pharisäer ausgewählt, um ihm nachzufolgen und seine Lehre zu verkündigen, sondern Fischer. Und Fischer in der Zeit waren ungebildet, die waren nicht in der Schule. Die wussten, wie man Netz flickt, die wussten, wie man angelt oder fischt und gut, reicht. So, ne? Fischer waren ungebildet. Die konnten nur nicht lesen oder so. Oder schreiben, das waren Fischer. Brauchst du nicht auf der See schreiben oder lesen. Ne? Weißt du, aber Jesus nimmt die Dümmsten. Und du siehst, bei der Kirchschäppel ist das so schön, du kannst wirklich sehen, Gott sucht sich die Pastoren, das sind alles, echt, muss man Pastorenkonferenz gehen. Lass dich scheckig. Denkst du wirklich, keine Gestalt, keine Pracht, Anblick gefällt mir nicht. Ne? So wie ich leck's dann nach jedem Wort, das ein bisschen komplizierter ist als Hamburger. Ne? Ich habe eigentlich eine Rechtschreibschwäche. Ne? Das gab es damals in der DDR noch nicht, ne? Leserechtschreibschwäche. Aber jetzt weiß ich, dass es mein Problem war. Ne? Gott sucht sich einfach jemanden, der ungebildet ist. Mich hat das alles nie interessiert. Auch heute interessiere ich mich nicht für Geschichte und Politik und ich verstehe es einfach nicht. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ne? Ich vertausche Iran und Irak. Tja. Mein Paar hatte wirklich. Weißt du, ne? Was ist das für ein Fluss? Ich wusste noch nicht mal, wo wir gerade durchfahren. Ne? Was kommt nach der Stadt? Was ist die Hauptstadt von? Und für mich war das alles irgendwo und nirgends so. Ne? Ich habe immer nur gesagt, Elbe. Immer. Ist die Elbe. Nee, ist nicht die Elbe. Auch manchmal war er gnädig und hat gesagt, was ist das für ein Fluss? Elbe, richtig. So. Habe ich mich klug gefühlt. Ist nicht meins. Ich bin wirklich, ist nicht mein Ding. Allgemeinwissen, das ist, da bin ich zu doof zu. Ich habe probiert, mein Abi nachzumachen und habe schnell gemerkt, dass das einfach nicht mein Ding ist. Ich sag's mal so. Und das ist schön, weil Gott nimmt sich die Dummen, die ihn brauchen. Ich bin wirklich arm und ungebildet. Ich muss zu ihm kommen und sagen, Herr, ich muss hier irgendwas, ich verstehe es nicht. Also muss es mir erklären. Herr, ich bin zu trottelig dafür. Es ist einfach nicht meine Gabe. Also musst du es durch mich tun. Also gib mir die Gaben. Es ist so schön mit Gott. Weil es nicht mehr darauf ankommt, wer wir sind und was wir sind. Und guck dir Jesus an. Mann, der seinen Leuten nicht gefiel. Das ist ja ein komischer Freak. Ne? Und trotzdem war das total egal, weil der Heilige Geist war in ihm und er hat geredet. Und die Menschen haben die Wahrheit gehört und haben erkannt, das stimmt. Und mir ist total unwichtig, wie das jetzt äußerlich da wirkt. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Und denk dran, das ist 1000 und mehr Jahre vor Jesus überhaupt geschrieben. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Auch da gab es noch keine Kreuzigung. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen doch in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr, der warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und auch da, 1000 Jahre vorher, und er schreibt Schlachtbank, ne? Schlachtschaf, so ein Jesus war einfach nur ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Das wusste er von Kindheit an. Und er ist gegangen. Infolge von Drangsal und von Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Und ja, die Pharisäer und die Sadduzäer wollen nicht, dass Prophetie in Erfüllung geht. Sie wollten ihn zu den Heiden schmeißen, sein Leib. Er hatte keinen Anteil unter dem jüdischen Volk, Gottes Volk. Ne? Und ja, die Juden sind immer noch Gottes Volk und das werden sie bleiben. Und die Juden werden sich irgendwann umdrehen, weil Gott einen Plan hat und er wird sie beschützen. Und keine Macht der Welt wird die Juden zerstören. Hat es nie gegeben, wird es nie geben. Ne? Bei Gottes Hand ist da drauf und Prophetien auf dieses Volk. Und alle Prophetien sind bis jetzt erfüllt. Es fehlen nur noch ganz wenige, so die in der Bibel noch offen sind. Aber es gibt keine einzige Prophetie, die gemacht wurde und falsch eingetroffen ist. Gott erfüllt, was er spricht. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Und ja, da war ein reicher Mann und der hat das Grab bezahlt. Sein eigenes Grab. Da hat noch niemand drin gelegen. Das hat er sich selbst für seine spätere Zeit gemacht. Ganz schick, mit großen Steinen vorne. Ne? So ein. Und Jesus hat nicht das Grab bei den Heiden bekommen, Schrottplatz, sondern das Grab eines Reichen. Aber beim Reichen war in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen. Ne? Uns hat er gerecht gemacht. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Ne? Jesus sind wir übergeben. Er ist jetzt unser König. Wir sind sein Besitz jetzt. Der Vater hat die Schöpfung genommen und Jesus in die Hand gegeben. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt. Für die anderen. Ne? Ich finde das so schön. 1000 Jahre vorher sagt Gott, genauso wird es sein. Er wird durchbohrt. Nochmal 100 Jahre vorher, bevor er den Propheten benutzt hat, spricht er durch David, durch den Psalm. Und sagt, seine Hände und Füße sind durchbohrt. Sie werden das Gewand verlosen und werden dies und jenes tun. Ne? Das sind und von Mose an schon, so sagt Gott, es wird jemand bezahlen. Durch Adam und Eva, die sich bedecken mit Feigenblättern. Und wer das kennt, die kratzen. Ne? Ist nicht angenehm. Sieht doch modisch nicht so toll aus. Ne? Und Gott sagt, nee, das bedeckt nicht eure Scham. Vor meinen Augen. Ne? Und er geht mit seinen Kindern raus, mit Adam und Eva. Und er sagt, guck mal da, siehst du das Lamm dort? Oder den Bock? Oder was auch immer? Den Widder? Ja. Und dann bringt das um. Enthäutet das Tier und macht Kleidung draus. Und Adam und Eva stehen da, die haben noch nie tot gesehen vorher. Das gab's nicht. Alle haben Pflanzen gefressen. Veganer. Sogar der Löwe war Veganer. So, und wird's auch wieder sein. Und Adam und Eva stehen da und ich kann mir vorstellen, wie die Augen groß werden und der Mund nach unten geht. Und die sehen Blut das erste Mal. Die sehen den Todeskampf das erste Mal. Die sehen die Augen, wie das Leben rausgeht. Und die sehen den Tod. Und Gott guckt sie an und sagt, das ist der Lohn der Sünde. Und ihr habt das erwählt. Ihr habt euch gegen mich entschieden. Und jetzt wird das bleiben. Aber ich mache einen Weg zurück. Ich werde euch bekleiden. Und Gott hat wieder Sachen für uns gemacht. Und das ist so schön, oder? Jesus sagt, meine Gerechtigkeit wird euch bekleiden. Das ist das, was, wo Gott der Vater eure Scham nicht mehr erkennen wird, weil ich bezahlt habe. So. Und du guckst die Bibel und ich habe jetzt die Bibel schon oft gelesen. So. Und von Anfang bis zum Ende ist eine rote Linie. Und von Anfang bis Ende ist es ein Liebesbrief. Ein großer Schrei vom Schöpfer zur Schöpfung. Und ja, er sagt, manche werden das hören und für die ist es eine Geschichte und andere hören es und für die ist es Wahrheit. Das kann man nicht ändern. So. Aber lasst uns erzählen von dieser Liebe. So. Lasst uns erzählen von diesem Weg, von diesem Ausweg. Endlich wieder zur Sicherheit und zum Schöpfer. So. Und jeden Menschen, den ich kennengelernt habe, ob er nur Atheist war oder nicht, jeder wusste, dass irgendwas kommt nach dem Tod. Jeder, mit dem ich getroffen habe, so stark er auch gegen irgendwas Religiöses oder Glauben oder sonst was, ne, war, hat doch in seinem Inneren irgendwie diesen Blick dafür, es gibt irgendwas Unerklärliches. Das, was Gott zu uns sagt, was Jesus zu uns sagt, was der Schöpfer oder der Vater zu uns sagt, ist, dann such mich. Und wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Dann frag mich doch. Mit deinem Herzen komm zu mir ernsthaft und ehrlich und frage mich. Da muss keiner dabei sein. Das muss keiner hören. Komm du einfach allein für dich zu mir. Ich höre dich. Ich sehe dich und ich verschmähe dich nicht. Und dafür möchte ich preisen, Jesus, dass, ja, für dieses Neue, für dieses Gute. Und ich habe mich verknallt in dich, ich habe mich verliebt, ich habe von dir gehört und dann habe ich mehr und mehr erfahren. Je mehr ich von dir höre, desto schöner wirst du. Desto mehr erkenne ich, wie sehr ich mich sehne, so zu sein. Ja. Es gibt keine einzige Seite, die ich kennengelernt habe an dir, für die ich mich schäme. Da ist nichts an dir, wo ich denke, da bist du falsch. So. Nee, ganz im Gegenteil. Ich möchte so werden wie du immer mehr. So im Herzen, ganz echt. Ja. Und ich danke dir für dein Opfer, dass du freiwillig gegangen bist. Dass du auch an mich gedacht hast, so, als du im Kreuz hingst. Dass ich in deinen Gedanken bin. Dass ich nicht ein unwichtiger kleiner Mensch bin für dich, so wie die Maden da oben, sondern ja, dass ich wertvoll bin. So wertvoll, dass du alles gibst. Dass du ganz persönlich mich willst, uns willst, jeden Menschen, Herr. Und das macht dich einzigartig, finde ich. Ja. Möchte ich loben, weil du bist wirklich wert. Danke dir. Amen. Psalm 22. Endlich.